Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, unsere Berufung leben. Das Leben, wozu wir in dieser Welt sind. Darum geht es in dem Abschnitt, den wir eben als Schriftlesung, auch als Predigttext gehört haben. Ich weiß nicht, ob Sie sich ab und zu solche Fragen stellen. Wozu bin ich eigentlich da? Gibt es für mein Leben so etwas wie einen besonderen Auftrag? Was soll ich in dieser Welt bewirken? Oder ist doch alles nur Zufall? Und ich muss sehen, wie ich damit irgendwas Sinnvolles zusammenkriege. Ganz spannend vielleicht auch, wenn man sich in fortgeschrittenen Jahren diese Frage stellt, weil dann immer auch so ein Stück die Frage steht, ja, wie war denn mein Leben? Habe ich es gut und sinnvoll eingesetzt? War es das, was ich in dieser Welt wollte und sollte? Ich treffe immer wieder mal Menschen, die im Rückblick auf ihr Leben sagen, es war ein schönes Leben. Ich hatte ein schönes Leben. Kann man nur jedem wünschen, dass er im Rückblick auf sein Leben so eine positive Bilanz ziehen kann. Aber ist das die entscheidende Kategorie, dass ich möglichst viel Schönes erlebt habe? Toll, wenn es so war. Aber manche haben auch viel anderes erlebt. Und vielleicht ist sogar das bestimmende Gefühl im Rückblick aufs Leben, mir wurde viel zugemutet. Wie ist es dann, wenn ich nicht sagen kann, ich hatte ein schönes Leben, ich hatte ein schweres Leben? Gibt es sowas wie eine Bestimmung, einen Auftrag, einen Sinn in unserem Leben? Ja, sagt die Bibel, dein Leben hat Sinn. Ja, sagt die Bibel, Gott hat dich im Blick und hat gute Gedanken für dein Leben und hat einen Plan, wozu er dich in diese Welt hat kommen lassen. Der Predigttext, den wir eben gehört haben, ist ja ein Ausschnitt aus einem Brief, den der Apostel Paulus an seinen Freund und Mitarbeiter Timotheus schreibt. Timotheus war noch ein sehr junger Mann, als Paulus ihn auf einer Missionsreise in Lystra kennenlernte, wo er aufgewachsen war. Er kam aus einer Art Mischehe, hatte einen heidnischen Vater und eine jüdische Mutter. Und Paulus wurde dann für ihn zu einem geistlichen Vater. Er hatte zwar in der Familie schon vieles über den Glauben mitbekommen. Paulus sagt, was deine Großmutter und deine Mutter an einem lebendigen Glauben, an den lebendigen Gott hatte, das ist vorbildlich und schön, dass das auch in dein Leben hineingekommen ist. Und dann begleitet Timotheus Paulus auf seinen weiteren Reisen immer wieder. Manchmal nutzt er diesen jungen Mann, um einen Auftrag zu erfüllen. Er schickt ihn zum Beispiel mal in die sehr komplizierte Gemeinde in Korinth, wo immer wieder ziemliches Chaos ausbrach, und Paulus schickt Timotheus dorthin und lässt ihn ein paar Dinge dort ansprechen und regeln. Und später wird dieser Timotheus zum Gemeindeleiter, zum Bischof von Ephesus, einer großen, wichtigen Gemeinde in der damaligen Zeit. Und wir hören in diesem Abschnitt so ein bisschen in das persönliche Gespräch zwischen Paulus und Timotheus hinein. Und Paulus möchte Timotheus ermutigen. Timotheus scheint ein Mensch gewesen zu sein, der auch für Entmutigung anfällig war. Nicht einer von denen, die immer stark sind und so nach dem Motto, wo ich bin, ist vorne, sondern Er war auch jemand, der manchmal ein bisschen zweifelte an den Dingen und ob es denn so gelingen könnte. Und so ermutigt Paulus ihn, gerade auch mit den Versen, die wir jetzt miteinander bedenken wollen. Und das Schöne finde ich, dass er darin nicht etwas sagt, was nur und ausschließlich individuell für Timotheus gilt, sondern Paulus formuliert dann oft uns, wir. Und damit ist deutlich, das gilt für alle Christen. Das ist nicht eine spezielle Wahrheit nur für Timotheus, sondern für alle Christen. Und er möchte ihn einfach ermutigen, seine Berufung für Gott zu leben. Und darum drei Gedanken zu diesem Stichwort. Das erste nimmt dieses Wort Berufung auf. Gott hat uns gerufen. Ich fange mit Vers 9 an aus dem Abschnitt. Da schreibt Paulus, er hat uns gerettet. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Wenn jemand Christ wird, wenn jemand anfängt zu glauben, dann ist das keine Eigenproduktion. Dann bringen wir das nicht irgendwie aus uns hervor. Sondern das macht Paulus hier deutlich und die Bibel an vielen Stellen. Am Anfang des Glaubens steht nicht unser Tun in keiner Weise, sondern Gottes Reden. Gott spricht, so wie er vom Anfang der Welt gesprochen hat. Schon die Welt ist durch Gottes Sprechen, durch sein Reden entstanden, sozusagen als Antwort auf Gottes Es werde, wurde die Welt. Und als Antwort auf Gottes Ansprache an uns Menschen entsteht Glaube. Ich höre, was Gott sagt und ich merke, das ist vertrauenswürdig. Darauf kann ich mich verlassen. Darauf kann man ein Leben bauen. Glauben fängt immer damit an, dass Gott redet zu uns. Und das ist so gut, dass Gott redet. Dass Gott das eisige Schweigen, was oft zwischen Menschen und Gott eingekehrt ist, was eigentlich sozusagen zur Normalform der Existenz geworden ist, dass wir Menschen und Gott, dass da kein Gespräch läuft, dass das abgerissen ist. Wir Menschen hören Gott gar nicht und wir selbst beten und wissen gar nicht, hört da überhaupt jemand zu? Nein, Gott durchbricht jedes Schweigen und redet uns an. Und da sagt Paulus, das ist etwas, was rettet. Warum rettet? Ich glaube, dass Schweigen und Tod ganz eng miteinander zusammengehören. Nicht das Schweigen in der Stille, wo ich versuche, auf Gott zu hören. Das ist was völlig anderes. Darum geht es jetzt nicht. Aber das grundsätzliche Schweigen. Wir kennen das, wenn Beziehungen in die Krise kommen und man sich nichts mehr zu sagen hat. Und auf einmal statt einem lebhaften Gespräch, wo man sich aufeinander ausrichtet, da nur noch Schweigen ist. Dann stirbt etwas. Und der Tod ist das ganz große Schweigen, wo kein Gespräch mehr möglich ist. Und immer wenn in unserem Leben das Gespräch abbricht, dann ist da so ein Stück was von Sterben und Tod. Weil wir Menschen dafür geschaffen sind, zu kommunizieren. Im Gespräch zu sein. Wir sind geschaffen, aufeinander ausgerichtet zu sein und nicht nur zu schweigen. Deswegen brauchen wir Menschen, ob in der Familie oder im Freundeskreis, Bekanntenkreis. Wir müssen ein Gegenüber haben, weil wir dann merken, wir leben. So ist unser Leben konstruiert. Und so sind wir Menschen geschaffen für das Gespräch miteinander, aber auch für das Gespräch das Gegenüber mit Gott. Und dieses Gespräch knüpfen nicht wir an, sondern das fängt Gott an. Gott redet uns an. Das haben die Menschen erlebt, als sie Jesus erfahren haben. Dass Jesus sagte, ich habe dir was zu sagen, ich möchte bei dir zu Hause sein. Komm mit, leb mit mir, lass uns im Gespräch sein, lass uns Leben teilen. Und so erlebten Menschen, wie Gott sie anspricht. Und wie auf einmal klar war, dieser Gott ist lebendig, dieser Gott spricht. Und dieser Gott hat mich im Blick. Und ich bin nicht irgendwie verloren in einem unendlichen Weltall, sondern dieser Gott hat Augen der Liebe und weiß, wozu ich da bin. Wozu mein Leben in dieser Welt gut ist. Darum rettet dieser Ruf, dass Gott uns anspricht, uns aus der Beziehungslosigkeit, aus dem Leben ohne Gott. Und darum klingt für Paulus hier Ostern durch. Jesus, der Lebendige, der dem Tod die Macht genommen hat, kann auch in meinem Leben das Gespräch neu anknüpfen. Da, wo meine Beziehung zu Gott gestorben ist, da kann dieser Gott neues Leben hineinbringen. Und damit wird mein Leben zukunftsfähig, ewigkeitstauglich und hell. Er hat das Licht des ewigen Lebens und der Unvergänglichkeit durch das Evangelium in mein Leben hineingebracht. Es geht um Tod und um Leben, wenn Gott uns anspricht. Es geht nicht nur um so ein bisschen religiöse Sahne auf den Lebenskuchen, sondern es geht darum, dass Gott uns in ein lebendiges Gespräch mit sich hineinziehen will, dass Gott Leben, unser Leben in seiner Nähe will und dass wir aus dem Tod ins Leben kommen. Und wie kommt es dazu? Paulus sagt, das hat immer schon eine lange Vorgeschichte. Wenn wir Menschen von Gott hören, auf Gott hören, zum Glauben finden, dann hat das immer schon eine Vorgeschichte in Gottes Ewigkeit. Der Epheserbrief, da schreibt Paulus, bevor die Welt überhaupt geschaffen wurde, hatte Gott das schon im Sinn, mit uns Menschen durch Jesus Kontakt aufzunehmen und uns zu retten. Von ganz langer Hand geplant, ganz lange Vorgeschichte. Und damit nur keiner auf die Idee kommt, dass das nicht für alle gilt, sagt Paulus aus lauter Gnade. Gott spricht nicht nur die an, die in irgendeiner Weise sich dafür qualifizieren, die besonders gute Dinge mitbringen, die irgendwas geleistet haben oder leisten können. Nein, sagt er, aus Liebe, aus Gnade spricht Gott uns an. Und wenn er uns anspricht, dann ist das der Ruf, der gleichzeitig Berufung für unser Leben ist. Und wozu ruft Gott uns? Er ruft uns zum Glauben, zur Nachfolge von Jesus. Jesus sagte zu den Menschen damals, komm mit, folge mir nach. Nimm mich als deinen Maßstab, leb so, wie ich lebe. Uns Gott zuwenden und dann entdecken, was Gott für gute Gedanken für unser Leben und für diese Welt hat, es an Jesus beobachten und dann in die Tat immer wieder umsetzen. Das ist unsere Lebensberufung. Und die gilt für jeden. Das möchte Gott für jeden, für alle. Paulus schreibt in einem dieser Timotheusbriefe, auch Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott erkennen und darin auch ihren Lebenssinn, ihr Lebensziel, ihre Berufung finden, mit Gott und für Gott in dieser Welt zu leben. Das ist unsere Berufung. Gott hat uns gerufen. Zweiter Gedanke, Gott gibt uns auch noch, was wir zum Umsetzen dieser Berufung, zum Leben dieser Berufung brauchen. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, könnte auch sagen der Verzagtheit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das finde ich einen ganz spannenden Vers. Wir müssen nicht die Berufung unseres Lebens aus eigener Kraft leben, erfüllen, umsetzen, sondern Gott gibt uns alles, was wir dazu brauchen. Und alles, was wir dazu brauchen, sagt Paulus, ist Gottes Geist. Die Kraft, die von Gott kommt, die dritte Person der Dreieinigkeit, Gottes Geist, der in unser Leben hineinkommt, in unser Herzen hineinkommt, da wo Menschen anfangen zu glauben, da ist dieser Geist in unser Leben schon hineingekommen. Denn Paulus sagt, glauben kann man gar nicht, ohne dass dieser Geist schon in unserem Leben wirksam ist. Es gibt keinen Glauben, ohne dass Gottes Geist gewirkt hat. Und dann bleibt dieser Geist in uns und will in uns wirken. Und Paulus macht hier 4 Aussagen über den Heiligen Geist. Er macht hier keine umfassende Lehre über den Heiligen Geist. Da gehören auch viele andere Dinge dazu. Aber ich finde, er macht 4 spannende Aussagen über den Heiligen Geist. Und die erste ist eine negative Abgrenzung. Er sagt, dieser Geist ist nicht der Geist der Furcht oder der Verzagtheit. Warum fängt er so negativ an? Anscheinend haben wir Menschen das nötig. Anscheinend ist das eine unserer großen Versuchungen, dass wir immer wieder Furcht haben, dass uns Dinge so tief beeindrucken, dass wir verzagt werden, mutlos werden. Das war eine Versuchung für Timotheus, das habe ich am Anfang schon gesagt, aber ich glaube auch für uns alle gibt es solche Zeiten, wo wir in der Gefahr stehen, verzagt, mutlos, ängstlich zu werden. Ich will nur ein paar Dinge mal anklingen lassen, die wir eigentlich alle kennen, aber die im Moment, glaube ich, wirklich hier und da dazu führen, dass Menschen verzagt werden. Wenn sie in die Welt gucken, die Kriege. Wie lange ist das jetzt schon in der Ukraine und man sieht kein Ende kommen. Und Menschen sterben und Städte werden zerstört und Infrastruktur kaputt gemacht. Und wir buddeln immer noch Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg aus nach so vielen Jahren und da wird ein Land gerade wieder zerstört. Und kommt da ein Halt oder weitet sich das aus? Droht uns das auch? Und kann das denn überhaupt da mit Israel und Gaza zum Frieden kommen? Oder steigt da doch noch irgendein anderes Land mit ein? Und da kann man, wenn man sehr sich darauf ausrichtet, innerlich auch wirklich verzagt werden. Und wenn man dann noch manche Tendenzen auch in unseren Gesellschaften, die immer mehr auseinanderdriften und immer unversöhnlicher sich bestimmte Gruppen in der Gesellschaft gegenüberstehen, wird das noch zu einem Guten kommen? Oder wenn man auf die wirtschaftlichen Probleme guckt, und ich glaube, dass die letzte Woche auch für manche in Haifa nicht schön war, dann hört man, wie einer der größten Konzerne in Deutschland Probleme hat und von Entlassungen und Werksschließungen die Rede ist. Dann kriegt man mit, das geht auch an Haifa nicht vorbei, dass in manchen Bereichen die Wirtschaft im Moment eben Probleme hat. Werden wir es noch schaffen? Oder ist das der Anfang vom Niedergang unseres Wohlstands insgesamt? Aber es gibt ja nicht nur die großen Dinge, auch im eigenen Leben. Gesundheit, Beziehungen, was auch immer da in die Krise gerät. Verzagtheit, Angst. Und mit unserer Gemeinde, wie geht es denn da weiter? Wir hatten doch die Hoffnung, zeitnah die richtigen Leute, gute Leute, die zu uns passen, zu finden. Und jetzt geht Woche für Woche dahin. Und nächste Woche wird Matthäa auch noch verabschiedet. Und wie wird es denn dann? Werden die Haupt- und Ehrenamtlichen, die dann da sind, das längerfristig schaffen oder werden sie überlastet sein? Geht es vorwärts mit unserer Gemeinde oder irgendwie auch rückwärts? Alles Gründe, wodurch man sich fürchten kann oder verzagt werden. Oder denken wir an unsere Jugendarbeit. Wir freuen uns über alles, was läuft. Einen guten Kindergottesdienst, Family Action Day, Jungscharen gibt's. Aber in der Jugend ist es im Moment eng. Da gab es früher mehrere Angebote, jetzt gibt es noch ein bis zwei, weil Mitarbeiter fehlen. Ja, wie geht es denn da weiter? Wohin geht es denn da? Auch da könnte man ängstlich oder verzagt werden. Und welche Zukunft hat der Glaube in unserer Gesellschaft? Und so weiter. Man kann ganz viele Dinge finden, die uns Bedenken bringen. Ja, es gibt die Möglichkeit, verzagt zu werden. Da ist die Bibel ganz ehrlich und rechnet mit dieser Möglichkeit. Und darum sagt Paulus, aber wenn das der Fall ist, dann denk ja nicht, dass das von Gott ist. Furcht und Verzagtheit kommen nicht von Gott. Das ist nicht sein Geist. Da bist du bei dir selbst, da rechnest du nur mit deinen eigenen Möglichkeiten. Gottes Geist wirkt anders. Nicht Furcht und Verzagtheit. Wie denn? Paulus sagt, dieser Geist ist ein Geist der Kraft. Im Griechischen steht Dynamis. Wir kennen das von Dynamit. Der Name dieses Sprengstoffs ist daher abgeleitet. Da ist Kraft. Gott ist nicht schlapp, sondern Gott hat Kraft und kann in unserem Leben Kraft entfalten. Und wenn ich selber kraftlos bin, Gottes Geist ist nicht kraftlos. Trotz all meiner Schwächen, dieser Geist hat Kraft, bewegt etwas, bewirkt Neues. Gott hat Kraft und wirkt in unserem Leben. Lass ihn doch wirken. Gegen all deine Müdigkeit, gegen deine Verzagtheit, gegen all das, was dagegen steht, lass Gottes Geist wirken. Vertrau ihm, setz dich ihm aus. Oder zwei Verse vorher schreibt Paulus an Timotheus, lass es so wieder so richtig brennen, das Feuer in dir. Die Gabe, die durch Gottes Gnade in dich hineingelegt hat, lass sie wieder auflodern. Lass Gottes Geist in dir wirken. Kraft. Das zweite Stichwort, das nächste Stichwort, positive Stichwort ist Liebe. Und ich glaube, dass diese Zusammenstellung ganz entscheidend wichtig ist. Nur Kraft, das kann zu Problemen führen. Wenn nicht die Liebe zur Kraft kommt, dann fehlt der entscheidende Gegenpol. Nur Kraft, das kann auch zu Eifer und Fanatismus führen. Und wenn ich Widerstand kriege, werde ich bitter und hart. Deswegen die Liebe ist das andere. Gottes Geist ist ein Geist der Liebe, der uns zeigt, der uns die Augen öffnet für die Menschen um uns herum und ihre Bedürfnisse und das, was in dieser Welt wichtig ist. Und die Liebe zu Gott, der so viel Gutes für uns getan hat. Ich weiß, dass es in dieser Woche ein Treffen gab, was im Grunde genommen diese Frage im Hintergrund hat. Wo will Gottes Liebe uns zu Menschen in unserer Gemeinde hinbringen? Das ist doch Diakonie. Aus Gottes Liebe heraus sich Menschen dienend, helfend zuwenden. Und vielleicht nehmen wir diese Frage aus dem Gottesdienst auch persönlich mit nach Hause. Wo habe ich eigentlich den Eindruck, dass Gottes Liebe mich zu Menschen bringen will? Wo merke ich, dass Gott uns als Gemeinde herausfordert? Gottes Geist hat Kraft und Gottes Geist ist der Geist der Liebe. Und dann hat Paulus noch eine weitere Bestimmung und vielleicht würden wir jetzt denken, naja gut, der Begriff, der dazu passt, wäre dann ja eigentlich Begeisterung. Natürlich kann Gottes Geist uns auch begeistern. Aber das Wort, was Paulus hier bringt, ist ein anderes. Besonnenheit. Gottes Geist ist nicht nur begeisternd, sondern er macht uns besonnen. Er macht uns zu klar denkenden Menschen, zu nüchternen Menschen, die ihr Maß kennen und das Maß anderer Menschen und die sich nicht gegenseitig ständig überfordern und überlasten. Das fand ich spannend, diese Beschreibung. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Selbstbeherrschung steht da auch in manchen Übersetzungen. In den alten Übersetzungen hieß es Zucht. Selbstbeherrschung ist ein bisschen ein Begriff, der uns schnell in die falsche Richtung leitet. Dann hat man den Eindruck, man muss das selber schaffen. Ich muss mich in den Griff kriegen. Nee, das ist nicht gemeint. Sondern wie die Liebe und die Kraftwirkung von Gottes Geist ist, so auch die Selbstbeherrschung, die Besonnenheit. Lass sie dir von Gott schenken. Mein nicht, du könntest das schon selber. Lass dein Leben von ihm verändern. Durch seinen Geist gibt er alles, was du brauchst, um deine Berufung in dieser Welt zu leben. Und der letzte Gedanke, Gott zeigt uns, wo unser Platz ist in dieser Welt. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, der ich im Gefängnis sitze für ihn, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Das könnte sowas wie eine kalte Dusche sein, wenn man hört, leiden für das Evangelium, für Jesus. Aber das ist so, so nüchtern, so besonnen macht uns Gottes Geist, dass wir uns keine Illusionen machen, als ob das immer Zuspruch und Beifall fänd in dieser Welt, wenn wir für Jesus da sein wollen. Das hat doch Jesus selbst auch so erlebt, dass er immer wieder angegriffen und angefeindet wurde. Warum? Weil er Schlechtes getan hat? Nein, er hat nur Menschen Gutes getan, geholfen, geheilt, gerettet, freigemacht. Und trotzdem gab es diesen massiven Widerstand. Warum? Weil diese Welt, die sich immer wieder vor Gott verschließt, nicht in Frage gestellt werden will. Und wenn wir das tun, wie Jesus das getan hat, wie das vor ihm Johannes der Täufer getan hat und die Propheten des Alten Testaments, wenn diese Welt durch uns in Frage gestellt wird, weil wir von Gott her Fragen in diese Welt tragen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es da Widerstand gibt. Jesus stellt das zum Beispiel in Frage, dass der Stärkere Recht hat und Recht bekommt auf Kosten des Schwächeren. Und wenn wir das tun oder wenn wir es in Frage stellen, dass man in dieser Welt seine eigenen Maßstäbe macht, statt sich an Gottes Maßstäbe zu halten und so weiter. Wenn wir diese Welt im Namen Gottes in Frage stellen, dann gibt es Widerstand, dann gibt es Ärger, dann gibt es manchmal auch wirkliches Leiden und Verfolgung. Wir erleben das in unserem Land im Moment eher nicht, sondern vielleicht ein mitleidiges Lächeln, vielleicht so Aussagen wie, naja, wenn du das brauchst, ich komme auch so klar. Aber es gab in unserem Land auch andere Zeiten, als die Nazis die an der Herrschaft waren, als es die DDR noch gab und wo Christen dann auch unter Druck gerieten und manche wirklich ins Leiden gegangen sind und in den Tod sogar. Und wenn man mal die täglichen Gebetsanliegen liest von Open Doors oder von ACREF, dem Arbeitskreis für Menschenrechte, für verfolgte und benachteiligte Christen, den es bei der Allianz gibt, da gibt es auch Mitteilungen mit Gebetsanliegen, dann ist es erschreckend, an wie vielen Stellen in dieser Welt täglich Menschen leiden und für Jesus solche Gefährdung ihres Lebens, ihrer Gesundheit, ihrer Familien in Kauf nehmen müssen. Und Paulus sagt, das kann sein, das wird sein. Wenn ihr euch auf die Seite von Jesus stellt, dann gibt es auch Widerstand. Ja, so nüchtern macht uns Gottes Geist, dass wir selbst das wahrnehmen und sehenden Auges in Kauf nehmen sollen. Das ist dein Platz an der Seite derer, die leiden, auch derer, die leiden um des Glaubens willen. Lass sie nicht im Stich, im Gebet nicht und auch wenn du sonst was tun kannst. Und wenn Geschwister in deiner Nähe angegriffen werden, dann schäm dich nicht für sie, sondern steh zu ihnen. So sagt Paulus, Timotheus, ich bin im Gefängnis für Jesus. Steh zu mir. Auch wenn das nicht gut aussieht, aber distanzier dich nicht. Halt durch, nimm deinen Platz ein. Für Jesus in dieser Welt. Und dann rechne damit, dass es auch schwierige Zeiten geben kann. Aber es ist der gute Platz, der, an dem Jesus da ist, wo wir von seinem Geist getragen werden, Kraft erfahren, seine Liebe erleben. Lasst uns unseren Platz einnehmen. Lasst uns zu Jesus stehen. Dazu stehen, dass Jesus die Antwort auf die entscheidenden Fragen unseres Lebens ist. Ja, sogar die Wahrheit in Person, auch wenn viele heute die Suche nach der Wahrheit aufgegeben haben. Lasst uns dazu stehen, dass Jesus wirklich der einzige Weg zu Gott ist. Lasst uns dazu stehen, dass jeder Mensch ein geliebter Mensch Gottes ist. Und das Leben schützenswert ist. Lasst uns dafür stehen, dass Jesus sagt, selig sind die Friedensstifter. Und lasst uns auch dazu stehen, dass wir für Gottes Schöpfung eintreten. Gott hat uns diese Welt anvertraut. Steht zum Evangelium, sagt Paulus. Notfalls leide dafür, aber steh zu dem, wozu du berufen bist. Gott hat uns gerufen, Gott gibt uns, was wir für diese Berufung brauchen, um sie zu leben. Und Gott zeigt uns auch, wo unser Platz ist. Lasst uns beten. Ja, Herr, unser Leben ist nicht sinnlos, sondern du hast einen guten Plan für uns. Mitten in dieser Welt auf deinen Ruf zu hören, dir im Glauben zu antworten, und unseren Platz zu finden, nach deinen guten Maßstäben zu leben, dem Leben zu dienen und dem zu dienen, dass Menschen dich, das Leben, kennenlernen. Dazu gebrauche uns persönlich in dieser neuen Woche und dazu gebrauche uns auch gemeinsam als Gemeinde. Herr, wir wollen den Platz einnehmen, den du für uns in dieser Welt hast. Amen.